Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und wie jede Woche sitzt bei mir mein Kumpel
Patrick. Servus.
Yo, Patrick, wir haben gerade eben, bevor wir angefangen haben, über Evil Dead Burn gesprochen.
Ja.
Ich habe mir den letzte Woche im Kino angeschaut, an seinem Release-Tag. Und wir haben ein ganz, ganz nettes Pärchen kennengelernt. Die möchte ich gleich grüßen. Die haben auch unseren Podcast sofort geliked.
Super. Danke.
Ich kenne jetzt leider den Namen von diesem Pärchen nicht, weil wir haben uns nicht vorgestellt, was das angeht, sondern wir haben halt über Evil Dead gesprochen. Ich habe dann natürlich gleich unseren Podcast erwähnt und die sind Gott sei Dank sofort drauf angesprungen. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei, Leute, und empfehlt uns weiter. Aber ich möchte euch in diesem Zuge gleich mal offiziell auch grüßen.
Servus.
Aber heute fangen wir an mit einem oder mit unserem zweiten offiziellen personalisierten Podcast bezüglich seines 80. Geburtstags, den er jetzt am 6. Juli gefeiert hat.
80 Jahre ist er geworden.
Und 80 Jahre ist schon eine gewaltige Nummer, wenn man überlegt, dass er noch aktiv Filme dreht, actionlastige Filme.
Ja.
Und nach eigener Aussage hat er auch gesagt, er wird so lange Filme drehen, bis er in die Grube fährt. Die Rede ist von, ich glaube, einer der größten Action-Ikonen aller Zeiten. So wird er offiziell auch gehandelt, nämlich Sylvester Stallone.
Sly.
Seine Abkürzung ist ja Sly.
Ja.
Und für unsere umfangreiche Recherche, die haben wir jetzt tatsächlich eine ganze Woche betrieben, ist anzumerken, unsere Quellen sind von Wikipedia beziehungsweise von Netflix, die Dokumentation über Sylvester Stallone. Die hat leider Gottes informationstechnisch nicht allzu viel hergegeben, dafür aber umso mehr Emotionalität, weil man zeigt Sylvester Stallone in der Netflix-Doku Sly in einer sehr persönlichen Ansicht. Also er erzählt, wie er damals in New York City groß geworden ist, wie er aufgewachsen ist und zum Filmemachen gekommen ist und was heutzutage für ihn Familie, Zeit, Filmemachen bedeutet. Also die kann ich euch auch nur sehr ans Herz legen.
Gut gemacht, ja.
Aber gehen wir einfach direkt rein in unseren personalisierten Podcast zu Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ist sein bürgerlicher Name Enzio bzw. Gardenzio Stallone. Er ist im Jahre 1946, genau gesagt, wie erwähnt schon, am 6. Juli 1946 in New York City im berüchtigten Stadtteil Hell's Kitchen geboren worden. Er ist der Sohn von einem italienischstämmigen Einwanderer und einer französischstämmigen Mutter. Der Vater, Frank Stallone Senior, hat den ursprünglichen Familiennamen Staglione umgeändert in Stallone, um die Verbindungen bzw. um Verbindungen zu ortsansässigen New Yorker Mafia-Familien zu beseitigen und da gar keine großen Parallelen zu erzeugen. Und von da an hieß die Familie Staglione Stallone. Sylvester Stallone hat einen jüngeren Bruder, nämlich Frank Stallone. Er trägt den gleichen Namen wie der Vater. Der ist Musiker und ebenfalls Schauspieler. Und wer den Film mit Bruce Willis, Hudson Hawk, kennt, der hat auch schon Frank Stallone gesehen. Da ist er dieser kleine Mafia-Gangster, gegen den Bruce Willis dann auch immer so ein bisschen kämpfen muss. Er hat zum Beispiel auch, was mir jetzt bekannt ist, den Endcredit, den Song von Rambo 2 geschrieben und eingesungen. Und er ist zumindest auch in einigen Sylvester Stallone-Filmen musikalisch vertreten. Also ein paar andere Filme hat er schon auch selber gedreht. Aber bevor Frank Stallone Junior zur Welt kam, im Jahre 1950, erblickte Sylvester das Licht der Welt. Und da gab es ein paar kleine Komplikationen, denn bei der Geburt musste eine sogenannte Geburtszange zum Einsatz kommen und der Arzt, der die Geburt durchgeführt hat, hat den Säugling am Gesicht erwischt, weswegen seine komplette untere linke Gesichtshälfte gelähmt ist. Das war aber dann irgendwann auch sein Markenzeichen. Also gerade wenn man Sylvester Stallone reden hört und sieht, wenn er ganz speziell jetzt zum Beispiel im Film Over the Top beim Armdrücken immer den Mund so komisch verzieht, dann ist es nicht, weil er einfach so sein Gesicht verzerrt, sondern weil er einfach nicht anders kann, weil das Gesicht einfach in dem Bereich gelähmt ist. Und ich finde, das wurde sein Markenzeichen, wie jetzt zum Beispiel von einem Arnold Schwarzenegger, dieses Au, au, ist ja, genau das sein optisches Markenzeichen. Aber ich glaube, das ist auch Teil von Stallones Geschichte, der im englischen Originalton auch nur sehr, sehr schwierig oder sehr schwer zu verstehen ist. Und selbst die Amerikaner haben schon zugegeben, sie haben Probleme, Stallone zu verstehen. Weil er eben durch diese Gesichtslähmung auch immer sehr nuschelt. Und ich finde es zum Beispiel sehr, sehr witzig, wenn du dir Rambo anschaust im englischen Originalton, wo die Polizisten oben an der Klippe stehen, auf ihn im Flussbett zielen und er im Deutschen eben sagt, ja, aber ich habe nichts getan. Und das Englische hört sich dann, but I didn't do anything. Es hört sich sehr, sehr strange an. Ja, vernuschelt. Und genau das war auch der Anlass, weswegen viele Lehrer und Schauspiel-Scouts ihm damals abgeraten haben, zur Schauspielerei zu gehen, weil er eben sehr, sehr arg nuschelt. Da hat Sylvester Stallone alle Leute Lügen gestraft, weil er hat einfach durch Beharrlichkeit und absoluter Entschlossenheit gezeigt, dass man es doch zu was bringen kann. Und hier würde ich jetzt auch gleich so ein bisschen auf die Netflix-Doku auch mit eingehen, denn in dieser erzählt er, wie es war, in Hell's Kitchen aufzuwachsen, wie sein Vater nach Amerika kam und seine Mutter dann kennenlernte. Und als es dann wirklich um das Thema Erziehung geht, da merkt man schon, dass es ihm wirklich sehr schwer fällt, davon zu berichten, weil er behauptet, dass der Vater teils handgreiflich wurde, dass mit dem nicht so gut Kirschen essen war und die Mutter, ja, die hat ihm auch nicht wirklich die Liebe entgegengebracht, die er eigentlich als Kind benötigt und gewollt hätte. Er sagt auch gleichzeitig, dass man diese mangelnde Aufmerksamkeit zu Hause bevorzugt von Fremden dann gesucht hat, nämlich in Form von Respekt für die Leistung, die man dann erbracht hat, speziell fürs Drehbuchschreiben oder dann auch für die schauspielerischen Leistungen. Nachdem sein Vater, der glaube ich Friseur war, gemerkt hat, er schafft's in New York nicht, haben sie alle ihre Zelte abgebrochen und sind ins ländliche Maryland gezogen, wo es überwiegend eigentlich nur Pferde gab. Und dort lernte er die Liebe zu Pferden und dem Reiten eigentlich kennen. Das führte dazu, dass er Polo spielen lernte. Und irgendwann war er wirklich so gut, dass er es auf nationale Ranglisten geschafft hat. Und die Liebe zu Pferden
spiegelt sich auch in Filmen wieder.
Ja, die spiegelt sich in Filmen wieder und hat sich aber auch nie irgendwie verloren. Und das macht sich in Filmen bemerkbar, wie zum Beispiel der Rambo-Reihe, in der in Rambo 3 hat er auch diesen großen Reitauftritt, wo sie ja in Afghanistan dieses Spiel spielen. Und
wo du gesagt hast, in Last Blood, wo er dann das Pferd einreitet.
Ganz genau. Und Stallone ist ja im wahren Leben Pferdeliebhaber. Er hat eine eigene Pferdezucht. Und es zeigt ja auch schon, was er für ein Mensch ist, der weit über seinen Horizont hinausgeht. Er ist Künstler, damit hat er sich überwiegend in New York über Wasser gehalten. Also er hat sich ja, um, sag ich mal, Emotionen, Erfahrungen, Niederschläge zu verarbeiten, hat er sich Leinwände geholt, hat das dann alles auf diesen Leinwänden dann verewigt. Und wenn du überlegst, Stallone hat einen IQ von weit über 140.
Punkt, ja.
Und man sagt ja in Anführungsstrichen Bodybuildern immer einen sehr, sehr beschränkten IQ nach. Und da ist Sylvester Stallone einer der wenigen, die das...
Ausnahme.
Ja genau, zumindest nachweislich auf dem Papier mit Tests widerlegen können. Arnold Schwarzenegger ist da schon ein ganz anderes Kaliber. Ich will jetzt nicht sagen, dass der dumm ist, aber der ist natürlich genauso anzusehen, weil da er auch eine Entschlossenheit dahinter steckt, allein schon dieses körperliche Maß auszuschöpfen. Und das immer und immer wieder. Wie oft ist er Mr. Olympia geworden? Ich glaube, 7-mal in Folge.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. 7-mal in Folge. Ich meine, solche Typen wie du und ich, wir schaffen es ja noch nicht mal einmal. Und der hat es aber gleich 7-mal in Folge geschafft. Und das war aber auch schon immer sein Traum. Er hat gesagt, ich...
Aber sein eiserner Wille auch bei Schwarzenegger.
Genau, ich möchte der beste Bodybuilder der Welt werden. Das hat er erreicht. Dann, ich möchte der beste Schauspieler der Welt werden. Hat er auch geschafft. Sag ich jetzt mal in gewisser Form, weil schauspielerisch kann er einem Robert De Niro oder Al Pacino auf keinen Fall das Wasser reichen.
Nicht diese Ausstrahlungskraft.
Aber zumindest am Boxoffice konnte er immer mithalten. Zwar im Action-Sektor, aber mega, mega entschlossen. Und auch Schwarzenegger war Millionär. Mehrfacher Millionär, bevor er 25 war. Und da war er noch weit weg von der Schauspielbühne.
Dem er sich versucht hatte, in New York zu etablieren mit seiner schauspielerischen Debüts, aber keine festen Rollen, sondern nur Statistenrollen bekommen hatte, der am
Hauseingängen
geschlafen. Und aus dieser Not heraus hat er Drehbücher geschrieben, die ihm zwar aufs Leib geschneidert waren, aber nicht angenommen wurden. Somit hat er seinen ersten Film oder hat seinen ersten Film annehmen müssen.
Ja, seinen ersten Film. Also ich glaube, viele Leute wissen schon, um welchen Film es sich da handelt. Nämlich, da spalten sich auch wieder die Meinungen. Die einen sagen, es waren Hardcore-Porno, die anderen sagen, es waren 6 Filmchen, aber unterm Strich blieb es doch nur bei einem kleinen Soft-Porno-Einsatz. Nämlich, der offizielle Titel war A Night at Kitty and Studs. Wurde bei uns in Deutschland, um ihn besser zu vermarkten, nachdem ja Rocky 1976 durch die Decke ging, der 1970 veröffentlichte Italian Stallion, der italienische Deckhengst, als deutscher Titel verwendet. Dann gab es noch den Titel Brocky, ein Mann stets, oder ein Kerl steht seinen Mann, irgendwie so. Um immer Bezug auf seine größeren Rollen zu nehmen, weil das ein Kerl steht seinen Mann, war auf Fist bezogen, weil da ist ja der Originaltitel auch Fist, ein Mann geht seinen Weg. Und es gibt ja von diesem A Night at Kitty and Studs 3 verschiedene Schnittfassungen in Deutschland. Einmal die Originalfassung und dann noch 2 weitere Fassungen, in denen jeweils unterschiedliche Hardcore-Einblendungen aus richtigen Hardcore-Pornos eingestreut wurden. Natürlich, um das Ganze dann auch ein bisschen reißerischer zu vermarkten, aber ich finde, das kann man sich getrost schenken.
Aber um sich dazu über Wasser zu halten, nur $200 zu kassieren, ist schon heftig.
Ja, ich meine, Sylvester Stallone hat ja das Drehbuch zu Rocky in nur wenigen Tagen aufgeschrieben.
Es wollte keiner.
Es wollten alle haben, nur das Problem war, Sylvester Stallone hat gesagt, ihr bekommt das Drehbuch nur, wenn ich die Hauptrolle spielen kann, weil er hat ja seine ganzen Erfahrungen, seine ganzen Niederschläge und sogar seine Frustration über seinen Vater und seine Eltern
damit reinfließen lassen
und hat das als Bedingung angegeben. Er möchte die Hauptrolle spielen. Aber die großen Studios haben gesagt, nein, nein, wir sehen da einen Ryan O'Neill oder Burt Reynolds, sogar Robert Redford, sehen wir viel, viel mehr in dieser Rolle, weil das schon bekannte Gesichter sind. Und Stallone galt halt eben als unbesetzbar für die Hauptrollen. Und man hat ihm als erstes mal $256.000 angeboten für das Drehbuch, nur um ihn dann abzuwürgen. Und Stallone hat nach eigener Aussage aus dieser Netflix-Doku drüber nachgedacht und gesagt, ja, was würde ich von mir halten, wenn ich jetzt für $265.000 annehme, dann ist irgendwann die Kohle weg und ich bin wieder am Anfang. Und er hat gesagt, nein. Und das musst du dir mal vor Augen halten, wenn du komplett abgebrannt bist. Er hat sogar seinen Hund verkaufen müssen und der Hund, den haben wir alle aus dem Film Rocky dann kennengelernt, weil das war, stimmt, ja. Das war damals sein richtiger Hund im wahren Leben. Selbst den hat er verkaufen müssen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Er musste diesen Softporno abdrehen, um ein bisschen Geld zu haben. Und er hat dann letzten Endes $106 in der Pfote gehabt bei einer Miete von $300. Und das war übel. Und dann kommt ein Studio und sagt dir, hey, du bekommst für dieses kleine Drehbuch $265.000. Also, ich kenne niemanden, ich glaube mich eingeschlossen,
der nicht Nein gesagt hätte.
Der da nicht zugegriffen hätte. Ja. Das ist das Krasse an Sylvester Stallone. Der geht da voll all in und sagt nein. Eine $500.000, wo sie ihm geboten haben, sagt der, nein, ich möchte die Hauptrolle spielen. Es hat sich keiner für dieses Drehbuch, sag ich mal, finden lassen, weil jeder gesagt hat, ah, das ist eine Geschichte, das interessiert keinen Menschen, das wird ein absoluter Flop, der Film. Und dann haben sie gesagt, okay, wir bieten dir $1 Million für dieses Drehbuch. Und Stallone sagt immer noch nein. Da werden alle deine Geldsorgen, zumindest für die damalige Zeit, wahrscheinlich für alle Zeiten vom Tisch gewesen. Aber
für eine längere Zeit.
Egal, ob du jetzt 1 Million hast oder 10 Millionen hast, irgendwann ist die Kohle weg, wenn du sie nicht gut investierst. Und dann stehst du wieder bei null. Ja? Und da war Stallone so weitsichtig und hat gesagt, nein, fuck you. Das Drehbuch gibt's nur, wenn ich die Hauptrolle spiele. Und irgendwann haben sich dann die großen Studiobosse doch dazu überreden lassen oder auch herabgelassen und haben gesagt, okay, komm, du spielst die Hauptrolle. Und da hat Sylvester Stallone wirklich alle in die Tasche gesteckt und am ersten Drehtag von Rocky, er kommt raus aus seinem Trailer und ihm weht schon dieser eisige Wind von Philadelphia entgegen und man fragt ihn, ja, und bist du bereit? Und Stallone sagt, Ich nicht, aber Rocky ist es. Und er hat sich da voll reingehängt. Und dieser Schaffensprozess von Rocky war ja schon wirklich eine ganz, ganz emotionale Geschichte. Deswegen war es für ihn ja auch so wichtig, dass er das spielt, weil er hat das ja aus seinem eigenen Leben damit reingearbeitet. Ne?
Ja.
Und hast du gewusst, dass eigentlich die meisten der Hauptfiguren von Rocky nur die Zweitbesetzung waren?
Ja.
Nämlich Talia Shire, die ja im wahren Leben die Tante von Nicolas Cage ist,
ja.
Die wurde im letzten Moment, wurde die ja noch gecastet.
Ja.
Selbst ein Apollo Creed, also Carl Weathers.
War nicht die erste Wahl.
Und dann hat man aber jetzt Figuren,
die ikonisch sind,
die über zumindest jetzt Talia Shire, die ist ja bis zum eigentlich fünften Teil mit dabei. Danach hat er es ja auch so mit reingearbeitet, um eine weitere Entwicklungsphase in seinem Leben als auch dem Leben von Rocky zu verarbeiten,
ja.
Ist sie nicht mehr mit dabei. Also da war, was war es, Rocky Balboa und dann die Creed-Filme.
Ja.
Aber du hast da Leute, die man sich nicht mehr wegdenken kann.
Die da in diesen Film einfach mit hineinkören. Und wusstest du, dass diese Laufszenen zum Trainieren alle Kamikaze gedreht worden sind in Philadelphia?
Die ja.
haben keine Drehgenehmigung gehabt. Genauso diese ikonische Szene am Hafen, wo er an diesem Schiff entlang oder Containerschiff
ja, halt
entlang.
Ja, am Hafenbecken.
Wo das am Containerschiff spielt. Die sind zufällig an diesem Schiff vorbeigefahren. Regisseur hat ihn rausgeschmissen. Er hat gesagt, lauf so schnell du kannst, ich nehm's auf.
Ja, und das sind...
Macht den Film halt aber auch aus.
Ja, aber das sind auch ganz, ganz gravierende Szenen. Und eine der emotionalsten Szenen ist zum Beispiel die Szene, in der Rocky und Adrian alleine auf dieser Schlittschuhbahn sind.
Ja.
Und ursprünglich hätten ja da über 300 Komparsen mitlaufen sollen. Aber in letzter Sekunde wurden ihm die alle gecancelt. Also er hatte niemanden mehr. Er hat gefragt, ja, wie viel Zeit haben wir denn jetzt dafür diesen Shoot? Und dann hieß es bloß 2 Stunden. Und Stallone war ja schon immer so, der während den Dreharbeiten Textzeilen umgeändert hat, ganze Szenen umgeschrieben hat. Und das alles in letzter Sekunde. Und da war er dann auch so kreativ und hat dann gesagt, okay, dann überlegen wir uns was. Wir
machen in der Anfangsjahr, musst du dazu sagen.
Ja, und das als Neuling sozusagen. Ja, und da überlegen wir uns was. Wir machen das ganz speziell, dass nur Rocky und Adrian auf dieser Bahn sind. Ganz alleine sich dort näher kommen, kennenlernen. Und das ist auch eine so unfassbar emotionale Szene. Ebenso die Szene, die komplett improvisiert war, als sein dann zukünftiger Trainer Mickey zu ihm nach Hause kommt und sagt, ja, ich möchte in deiner Ecke stehen. Ja, weil er jetzt die Chance auf den Titelkampf bekommen hat. Es stand gar nicht so im Drehbuch. Aber Stallone hat gesagt, ja, gut, den ersten Take, den wir gemacht haben, der war komplett improvisiert, aber die Kamera lief nicht mit. Und dann kannst du das nicht mehr so wiederholen. Und er hat überlegt, wie kann ich nochmal diese Emotionalität in diese Szene mit reinbringen? Und er hat sich einfach bloß überlegt, ich sage jetzt genau das, was ich meinem Vater gerne immer gesagt hätte. Und dann kam diese Szene zustande, wo er dann sagt, ja, als ich Hilfe gebraucht habe, warst du nicht da. Jetzt, wo ich die Chance auf den Titel habe, jetzt kommst du und sonst irgendwas, wo dann Mickey, ohne was zu sagen, aus dieser Wohnung geht und Stallone schimpft und brüllt weiter. Und das ist alles
improvisiert.
Improvisiert und so gemacht, als würde er es seinem Vater ins Gesicht brüllen. Er hat selber gesagt, er hätte das seinem Vater niemals ins Gesicht gesagt, weil das wäre mehr als respektlos gewesen. Aber er hat diese Ablehnung, die er damals von seinem Vater erfahren hat, in diese Szene mit eingebaut und es soll eine der besten Szenen im kompletten Rocky-Film werden.
Ist sie.
Also ich habe da jedes Mal wieder Tränen in den Augen, wie Mickey dann das Haus verlässt, die Straße runterläuft und du denkst, okay, das war's, der Alte ist raus, bekommt auch keine Chance und plötzlich geht die Haustüre von Rocky auf und er läuft ihm nach. Du hörst keinen Dialog, sondern du siehst bloß, wie er dann den Arm um ihn legt und du weißt, okay, er gibt ihm eine Chance. Und das war auch in Bezug auf seinen Vater. Ja, das war wie so eine indirekte Versöhnung wieder mit ihm. Aber seine ersten kleineren Rollen, in denen man ihn dann auch selbst wirklich gesehen hat, war in dem Woody Allen-Film Bananas und dem Dick Richards-Film Fahrt zur Hölle, Liebling. Ich glaube, das war dann auch der Film, wo er Henry Winkler kennengelernt hat. Einer von den beiden Filmen. Was viele nicht wissen ist, dass Henry Winkler damals durch diesen kleinen Film ein großer Star wurde. Und Stallone ist dann nach L.A. gefahren, um dort Fuß zu fassen. Aber auf dem Hollywood Boulevard ist ihm seine Karre verreckt und er hatte alle seine Koffer dabei und den riesen Hund. Und er hat dann Henry Winkler angerufen und gefragt, du, kannst du mich abholen? Ich sitze da fest. Und der hat ihn abgeholt und hat ihn in ein kleines Motel gebracht. Und Stallone konnte sich das aber auch nicht leisten und ist dann in so eine ganz, ganz kleine billige Absteige gezogen am, und jetzt halt dich fest, Balboa Boulevard. Und ich denke mal, dadurch hat er dann seinen Rocky Balboa kreiert. Zumindest was den Nachnamen angeht. Es liegt zumindest sehr, sehr nahe. Aber diese allgemeine Ablehnung, die er erfahren hat, speziell durch die Eltern, den Vater, natürlich auch seine Kritiker, das war sein Antrieb. Weil jeder hat immer gesagt, ja, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Und genau da hat er gesagt, und jetzt erst recht. Weil für ihn gab es nichts Größeres, als alle anderen Lügen zu strafen und zu zeigen, ich kann's doch. Und ein Zitat von Stallone ist tatsächlich, akzeptierst du es, wie sie dich bewerten, oder bewertest du dich selbst? Das heißt, lässt du dich von anderen Leuten runtermachen, niedermachen, oder schreibst du deine eigene Bewertung? Weil es ist ja im Endeffekt wirklich nur das einzig Entscheidende, wie du dich selber bewertest. Weil die anderen können dir noch so oft sagen, dass du
schlecht bist.
Wenn du aber sagst, halt, sehe ich ganz anders, dann schaffst du auch schon ganz anderes.
Ja.
Da hat Stallone wirklich bewiesen, wollen ist viel mehr wert als können.
Definitiv.
Weil jemand, der unbedingt will, aber nur nicht so kann, wird immer anders bewertet als jemand, der zwar könnte, aber einfach nur nicht will.
Ja.
Als dann Rocky abgedreht war, hat man gesagt, wir machen so eine kleine Vorpremiere für Zeitschriften, für Kritiker etc. Und da lief es extrem schlecht. Also da sind teilweise die Leute schon circa 20 Minuten nach Vorführungsbeginn aus dem Kino rausgelaufen. Und er hat schon gesagt, oh scheiße, das wird ein richtiger Flop werden. Doch da hat ihn das Schicksal selbst Lügen gestraft, denn der reguläre Kinostart, das sollte dann sein großer Durchbruch werden. Und er hat selber gesagt, beziehungsweise sein Bruder hat dann gesagt, das war der letzte Abend, an dem er ein Niemand war. Danach gab es keinen Moment Privatsphäre mehr. Und da muss ich mir selber so die Frage stellen, möchtest du das haben, dass du so im Fokus stehst, dass du dir zu Hause noch nicht einmal in Ruhe, sag ich mal, in der Nase bohren kannst, ohne dass das die ganze Welt mitbekommt?
Ja, zu sagen, ja.
Ich glaube, dass das ganz, ganz einfach zu beantworten ist. Also sicherlich der Ruhm und die Aufmerksamkeit ist mit Sicherheit toll, aber das hat alles auch seine Schattenseiten.
Natürlich.
Weil du kannst ja keinen Schritt mehr machen.
Das ist wie eine Medaille.
Ja, und jetzt überleg mal, Patrick, du gehst raus, willst nur über die Straße gehen zum Einkaufen und dann hängen schon 20 Paparazzis und 50 Fans an dir dran und wollen Unterschriften und Fotos und sonst was. Was meinst du, wie dich das irgendwann mal nervt?
Irgendwann, ja.
Ja, und in der Doku auf Netflix spricht ja Sylvester Stallone selber drüber, wie negativ Erfolg für eine Familie auch sein kann. Zum Beispiel der Vater, der dann mit einer kopierten Abhandlungsgeschichte von Rocky ankommt und sich in dem Ruhm von Sylvester Stallone im Endeffekt selber auch nochmal sonnen möchte. Dann der Bruder, der plötzlich nur noch als Slys Bruder wahrgenommen wird und nicht mehr als Musiker oder als eigenständige Person. Ich glaube, dass das eine Familie schon auch sehr belasten kann. Ne? Und Stallone sagt selber ja auch, dass der Himmel nicht immer blau ist, wenn man erfolgreich hat oder erfolgreich ist. Und man muss es sehen wie den Gipfel von einem Berg. Wenn du ganz oben bist, da ist die Luft dann schon sehr, sehr dünn und es sind kaum Leute da oben. Also es ist auch stellenweise sehr, sehr einsam.
Ja.
Und das meine ich mit dieser Emotionalität, die diese Doku mit sich bringt. Also man sieht schon, er ist auch ein sehr, sehr gefühlvoller Mensch, der wirklich auch weit hinter den Vorhang blickt und auf ein ganzes Leben an Erfahrung zurückgreifen kann. Und das macht sich in dieser Doku so unglaublich gut bemerkbar.
Mit Fist kamen die ersten Erwartungshaltungen an ihn heran, da von den Leuten, die Zensuren schreiben, erwartet haben, dass er an seinen letzten Erfolg von Rocky auch herankommen kann. Jedoch wurde der Film an den Kinokassen sehr zerrissen und in einem Interview stellte Sylvester Stallone klar, dass er sehr hart daran gearbeitet hatte,
Ja.
Jemand, der seine Bemühungen mit 500 Wörtern diskreditieren würde, kann bei ihm einen Termin machen und eine Seidenstraße seiner Wahl nehmen.
Also mit anderen Worten, jemand, der seine Bemühungen diskreditiert, der kriegt auf die Fresse.
Kurz und knapp, ja.
Aber so sollte man es ja eigentlich auch machen. Und das habe ich ja auch schon erzählt, in, glaube ich, in unserem letzten Podcast, dass das Uwe Boll tatsächlich gemacht hat, dass der, glaube ich, vier seiner schärfsten Kritiker herausgefordert hat zu einem Boxkampf und dann wirklich einen nach dem anderen abgehandelt hat und boom, boom, boom auch weggeklatscht hat. Aber so musst du es normalerweise mit deinen Kritikern machen.
Ja, das funktioniert nicht.
Aber an den Erfolg von Rocky konnte Fist, ein Mann geht seinen Weg, leider nicht anknüpfen, denn für Rocky, da gab es sogar Oscars. Sylvester Stallone hat Oscar-Nominierungen bekommen für das beste Originaldrehbuch und als bester Hauptdarsteller. Und da ist natürlich klar, dass die Erwartungshaltungen an ihn extrem hoch waren.
Aber wir befinden uns ja gerade erst hier in den 70er Jahren. Was hier leider zur Geltung kam, war natürlich der amerikanische Vietnamkrieg. Und damit hat sich Sylvester Stallone ja auch dann auseinandergesetzt. Und da entstand dann sein Drehbuch zu Rambo und somit auch seine eine mit seinen ikonischen Rollen.
Vor allem das Geile war, er hat ja dieses Drehbuch zu Rambo ja nur unter dieser Voraussetzung umgeschrieben, wenn er da mitspielt, dass er aus diesem gefühlskalten Einzelkämpfer was Nahbares macht, dass man da wirklich sagt, okay, er soll ja nicht böse dargestellt werden und das wollten sie ja ursprünglich, dass Rambo als Bösewicht hingestellt wird. Aber Stallone hat in Bezug auf diese ganzen Kriegsveteranen, die nach Amerika zurückgekehrt sind, hat er auch gesagt, ja, die Leute sollen ja nicht böse hingestellt werden, weil die haben ja schließlich für dieses Land gekämpft. Und da hat sich Stallone überlegt, wie würde ich das denn gerne sehen, wenn ich einer von diesen Rückkehrern wäre. Und er hat sich dann mit Veteranen unterhalten, die dann wirklich gesagt haben, ja, man hat uns bei der Rückkehr bespuckt, als wie es er dann auch im Film Rambo zitiert, als Kindermörder, Vergewaltiger dargestellt. Und man hat uns einfach nur fallen lassen. Und da hat er das dann so genial umgeschrieben und ursprünglich das eigentliche Ende von Rambo Teil 1 sollte ja so sein, dass er in einer Zeitlupenaufnahme erschossen wird. Und er hat sich selber dann auch wieder gesagt, nee, also wir wollen ja unsere Helden nicht vor unseren Augen sterben sehen und den wirklichen realen Kriegsveteranen signalisieren, oh, für mich gibt's ja tatsächlich gar keine Hoffnung. Also hat er das dann, ist er aufgestanden und ist einfach rausgegangen. Und die Studiobosse haben ihm sogar noch nachgerufen, wenn du jetzt gehst, wirst du vertragsbrüchig. Und da hat er dann gesagt, ja, das ist mir scheißegal. Und bei einer Testvorführung von Rambo 1 in Las Vegas, da waren die Reaktionen vom Testpublikum so verheerend, dass die Studiobosse dann gesagt haben, okay, wir fügen jetzt dieses in Anführungsstrichen Happy End ein, wo Rambo überlebt und tatsächlich als Opfer dargestellt wird. Auch wenn er über den ganzen Zeitraum des Films immer überlegen ist. Und das fand ich eine mega gute Entwicklung. Ich meine, allein schon für die ganzen weiteren Fortsetzungen von Rambo. Nehmen wir Rambo 2, 3, First Blood, John Rambo. Und jetzt kommt ja in den nächsten ein, zwei Jahren kommt ja sogar eine Vorgeschichte zu Rambo raus.
Zu dem geworden ist, wie er ist, ja.
Was das dann alles bringt, ich weiß es nicht. Ich bin da selber noch ein bisschen kritisch.
Mir gefällt die Hauptperson einfach nicht. Die passt mir für diese ikonische Hauptrolle einfach überhaupt nicht.
Nee, also für die Figur, das ist auch eines dieser Beispiele, wo man sagt, diese Figur, die kann nur von Sylvester Stallone verkörpert werden. Jeder andere, der, egal ob es ein junger Rambo dann auch ist oder nicht, aber der geht unter. Das ist meine Vorhersage.
Man kann ja theoretisch einfach das mit CGI verjüngen. Und so hätte ich es dann versucht zu machen, statt eine andere Rolle, die nicht ausdrucksstark genug für diese Rolle ist.
Ja, ich meine, wir haben ja von diesem De-Aging haben wir ja schon zahlreiche Beispiele.
Harrison Ford
in Indiana Jones und das Rad der Zeit oder ein Michael Douglas in Ant-Man and the Wasp.
Als Beispiel, ja.
Das waren alles mega gute Verjüngungen. Selbst ein Peter Cushing in Star Wars Rogue One.
Rogue One, ja.
Das waren, oder Carrie Fisher auch in Rogue One.
Super.
Das waren mega gute Animationen. Aber ich meine, ich will keinen animierten, digitalen Sylvester Stallone sehen, der noch jung ist. Da würde ein De-Aging, wo man wirklich Kohle reinbuttert und das sieht auch noch dann richtig gut aus, das wäre schon alles. Er kann es vielleicht leistungstechnisch körperlich nicht mehr abrufen. Keine Frage. Also was das angeht, bräuchte man tatsächlich einen, der zumindest diese Figur darstellt, aber optisch dann digitalisiert als Sylvester Stallone auftritt.
Ja.
Das wäre so das Einzige, wo ich mir noch einigermaßen, ja, das einleuchten lassen würde. Ja, und von diesem ikonischen Rambo-Film wollte man ja dann auch immer mehr. Und das war dann mit Rambo 2 der Auftrag. Hat Sylvester Stallone ein Terrain betreten, das ja bis dato nur einem einzigen Mann vorbehalten war, nämlich einem seiner besten Freunde und dann irgendwann auch einem seiner größten Kontrahenten, nämlich Arnold Schwarzenegger. Denn Stallone hat ja für Rambo 2 und das, man sieht es in Rambo 3 dann nochmal eine ganze Schippe mehr an Muskelmasse draufgepackt.
Definitiv, ja.
Aber das war ja damals notwendig, weil die 80er und 90er Jahre, die haben ja durch ihren Exzess geblüht. Also es ging ja irgendwann nur noch darum, wer mehr Körpermasse hat. Und da war ja Arnold Schwarzenegger dann an dem Punkt, dass er sagt, hey, da war dann plötzlich Sly in meinem Terrain und hat mir eigentlich meinen Ruf streitig gemacht als der Action-Superstar.
Na gut, aber das war ja dann dieser berüchtigte Krieg zwischen, oder was heißt Krieg, aber Battle.
Dieser Wettkampf.
Wettkampf beider in den 80ern und Anfang der 90ern.
Ja, und da hat ja Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger dann auch selber mal in einem Interview auch zugegeben, ja, wir haben uns gebattelt. Es ging, irgendwann ging es ja nur noch darum,
wer die besten Rollen.
Ja, nicht nur die besten Rollen, sondern in den Filmen auftretend, wer hat die größeren Waffen? Wer kann mit diesen Waffen dann einhändig schießen? Wer hat die größeren Muskeln, das wenigste Körperfett, das größere Boxoffice und. Es ging ja wirklich um Kleinigkeiten.
Ja.
Und das haben die beiden ja zugegeben. Es war wirklich wie im Kindergarten. Und dann kam es zu diesem berüchtigten, aber trotzdem bekannten Vorfall zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, als beiden das Drehbuch zu
Stopp oder meine Mami schießt bekommen. Aber man muss es nicht, beide haben es bekommen, sondern als erstes hat es der Schwarzenegger bekommen. Schwarzenegger hat so davon geschwärmt, oh, er möchte, und dann hat er es im zweiten Anlauf Sylvester Stallone dann bekommen, weil er nämlich das gehört hatte, dass Schwarzenegger diese Rolle haben möchte unbedingt. Somit hat er nämlich diese Rolle auch angenommen und gilt bis heute, also ist auch an dem Box, also im Kinokassen ist er total gescheitert. Manche mögen den Film.
Also ich mag ihn.
Ich liebe ihn. Das ist mit einem meiner Top 5 Sylvester Stallone-Filme. Ich finde, ich muss ganz ehrlich gestehen, besser als Rocky oder besser als Rambo. Aufgrund dessen, weil er mehr Charme hat.
Ja, er wirkt, ist halt einfach ein normaler Typ.
Genau.
Er spielt.
Und ich mag auch die, wie heißt sie, Trudy, also die von den.
Stalgetti.
Stalgetti, die von den Golden Girls. Die spielt diese Mutter so urkomisch. Man kann ihn auf sich eigentlich täglich angucken.
Ich meine, das war ja auch schon im Vorfeld für beide, also für Arnold Schwarzenegger als auch für Sylvester Stallone, Zeit, einen Imagewandel zu machen. Weil Sylvester Stallone, du hast es dann ihm selber auch schon angemerkt und er hat es selber auch mitbekommen. Er war diese ganzen Action-Rollen
aus den 80er, also 70er, 80er Jahren
überdrüssig.
Nicht unbedingt überdrüssig, aber er hat sich halt dann nicht mehr drin wohlgefühlt. Du hast es in den letzten Filmen in den 80ern, merkst du auch, dass er da nicht mehr diesen Spaß dran hatte.
Genau, und das hat er selber in dieser Netflix-Doku auch gesagt. Also die ganzen Herausforderungen waren dann irgendwann nur noch körperlicher Natur, aber er wollte sich ja als Schauspieler hervortun, als Drehbuchautor, hat dann angefangen, wieder andere Geschichten zu schreiben. Deswegen kam ja mit Rocky 2, Rocky 3 nochmal, sag mal, seine Drehbuchentwürfe zum Tragen. Und er wollte Einfluss auf die Figuren nehmen. Er wollte seinen eigenen Schmerz widerspiegeln. Und da hatte er mit diesen Actionrollen, wo es ja bloß noch darum ging, okay.
Aber er hat es ja dann auch in den späten 80er Jahren mit anderen Filmen, die jetzt nicht bei Rocky oder bei Rambo sind, zum Beispiel Over the Top begeistert oder auch einer meiner Mittellieblingsfilme, Lock Up. Super Film.
Ja, aber man merkt halt eben, es waren größtenteils nur noch Rollen.
Aber das siehst du, dass er da noch Spaß hatte.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber man merkt halt auch, dass das nur Rollen waren, die nur aufs Körperliche aus waren. Ob es jetzt daran liegt, dass er irgendwas zusammenschraubt und man arbeitet halt viel mit dem Bizeps und einfach nur, dass es körperlich war. Ja, genau. Da hat er sich überlegt, ja, ähnlich wie Schwarzenegger, Zeit für einen Imagewandel. Und er wollte dann sich im Komödienfach versuchen.
Hat aber auch gut geschafft mit Oscar, Vom Regen in die Traufe.
Also auch einer meiner Lieblingsfilme.
Super.
Oscar. Also es gibt, finde ich, wenige Filme, wo man sagt, dieser Imagewandel vom knallharten, brutalen, alles vernichtenden Actionstar hin zu einem Komödiendarsteller, das schaffen nur ganz, ganz wenige. Ich würde da Vin Diesel gleich mal vorschieben. Der war ja mit Riddick, der Fast and the Furious-Reihe, Triple X, ein bekannter und großer Action-Darsteller. Und der ist mit Der Baby-Nator von Walt Disney, finde ich persönlich, dermaßen baden gegangen.
Aber muss man auch dazu sagen, das war ja noch vor seinen Action-Darstellungen. Die sind ja alle davor gewesen. Weiße Schill ist im Kopf, aber es ist wirklich so gewesen, Baby-Nator ist erst ein Jahr später als Fast and the Furious zwar gedreht worden, aber sind beide im gleichen Jahr rausgekommen.
Okay, nichtsdestotrotz, wir haben ihn als kleine Nebendarstellung in Der Soldat James Ryan.
Ja.
Aber dann hast du so eine, sag ich mal, lächerliche Rolle wie der Baby-Nator, das hat einfach nicht gezündet.
Davor hat er zum Beispiel auch Pitch Black gemacht.
Ja.
Super Film, also mein Lieblingsfilm mit Vin Diesel. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich scheiße auf Fast and Furious. Also ich finde die Reihe ist 1-2, das kann man angucken, ja. Hat aber danach nichts mehr mit dem, was es zu tun hat, zu tun. Aber die ikonischste Rolle, die er je gemacht hat, ist halt Riddick. Und das finde
definitiv
ich super.
Selbst
ich finde schade, dass das nicht ausgeschlachtet worden ist. Das hätte viel mehr
Potenzial gehabt.
Ja.
Allein schon diese fiktive Welt weiterzuentwickeln.
Hätten wir wie einen Star Wars viel mehr draus machen können.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Xander Cage Triple X hat er mir auch super gut gefallen. Da hat die Action gepasst, da hat der Soundtrack gepasst.
Aber nur der erste. Der zweite finde ich...
Da war Ice Cube meines Erachtens fehlbesetzt. Und der dritte Teil, Triple X, The Return of Xander Cage...
Stimmt, ja, habe ich einmal geguckt.
War absolute Rotze. Also da hat man schon versucht, so das Ganze wieder auch in so eine...
Um einen 10-Minuten-Film.
Fast and Furious-Szenerie reinzuprügeln. Einfach nur noch grottig. Aber wieder zurück zu Sylvester Stallone, der sich von Arnold Schwarzenegger da hat triggern lassen.
Aufs Glatteis führen lassen.
Ja, und...
Und hat aber auch, wenn ich ins Wort falle, seine ganzen Filme, die dann gekommen sind in den 90ern, sein letzter großer Erfolg, muss man wirklich gestehen, wenn man sich seine Filmografie einfach anguckt, war Tango und Cash. Oscar Vom Regen in die Traufe war ein Flop. Stopp oder Meine Mami schießt. Auch ein Flop. Cliffhanger. Ist ein ikonischer Film, haben wir auch schon einen Podcast dazu gemacht. Ist ein Flop gewesen. Dann meine Lieblingsfilme mit den Muscheln.
Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt.
Demolition Man. Alles, wenn man jetzt hier die Jahre nachschaut, Demolition Man Flop, The Specialist ein Flop, Judge Dredd auch ein Kultfilm, ein Flop.
Leider, ja.
Assassin's the Killer, ein super Film. Alles an dem Box-Office gescheitert, Daylight. Auch Copland ist leider gescheitert. Erst Anfang der 2000er, das Jahr 2000er, Get Carter hatte erst wieder Erfolg gehabt. Und dann ein ganzes Jahrzehnt eigentlich nur Flops zu machen. Ich möchte wissen, was das mit dir macht.
Gerade wenn du so ein Perfektionist bist.
Ja.
Stallone gilt ja ungemein als sehr kompliziert am Set.
Er hat seine klaren Vorstellungen einfach, muss man das auch sagen.
Er hat seine klaren Vorstellungen, wie du gerade sagst, aber nicht nur das, sondern er hat leider Gottes auch die Angewohnheit, sehr, sehr stark in diesen Endschliff einzugreifen. Und das ist also nicht selten, dass er teilweise ganze Szenen mit Darstellern aus dem Film hinausschneiden lässt, weil er befürchtet, sie würden ihm die Show stehlen. Also das ist dann doch nicht wiederum die feine englische Art, wenn man sagt, ey, der ist vielleicht der bessere und talentiertere Schauspieler oder die Schauspielerin. Das muss rausgeschnitten werden, damit ich nicht ins Hintertreffen gerate. Wie schon gesagt, das ist nicht die feine englische Art.
Gut, du siehst es, wie du es gerade beschrieben hast, am besten in Driven mit einem, wie heißt der deutsche Schauspieler?
Till Schweiger.
Till Schweiger.
Und sogar Verona Feldbusch und Jasmin Wagner Blümchen. Katastrophe.
Bin ein einziges Mal gesehen. Aber mir ist gerade nur der Bezug darauf auffallen, aufgrund dessen, weil es ja wirklich so dann ist. Er versucht sich eigentlich nicht in den Vordergrund zu spielen, aber tut es dann doch. Und das ist dann, ja.
Wobei man aber sagen muss, du hast ihn gerade eben erwähnt, Copland.
Super. Also alle Filme, die eigentlich als Flop gelten aus den 90ern, oder alle Filme aus den 90ern, mich ikonische Filme einfach.
Ja, haben also ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die Tatsache ist, wenn wir die Filme heute sehen würden, ob sie heute auch noch diese Überflieger wären oder nur von dem Namen Sylvester Stallone leben oder ob es wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass das noch Filme waren, mit denen wir groß geworden sind.
Ich kann zum Beispiel, ich habe letztens mit einem Freund, Grüße gehen an Daniel, darüber diskutiert, weil er hat Dredd, die Neuverfilmung, nicht gesehen, weil er gesagt hat, er möchte sich das nicht antun. Ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Aufgrund dessen, weil der erste mit dem Sylvester Stallone ist halt nah an den Comic. Es ist auch nach dem Comic gemacht. Und der zweite ist eine Neuinterpretation an den Comics, aber nicht auf den Comics.
Ja.
Und ich finde auch, die Neuinterpretation ist sensationell. Ich freue mich sogar, dass jetzt ein zweiter Teil...
Dass es weitergehen soll.
Ja, aber halt in der Art des letzten Filmes.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben...
Wenn der genauso wird.
Ja. Ich meine, da muss ich dir absolut zustimmen. Ich glaube, da können wir Hand in Hand gehen. Der Stallone-Film hat seine Daseinsberechtigung. Da fand ich es ein bisschen schlecht, ähnlich wie der Knock-Off mit dem Jean-Claude Van Damme, dass da der kleine Komiker Rob Schneider seine Auftritte hatte, weil der macht aus einem, finde ich,
viel zu viel Klamauk.
Genau, der macht das alles zu einer so Lachnummer.
Aber auch Sylvester Stallone macht das ein bisschen, also er versucht das halt, ich will nicht sagen, ins Lächerliche zu ziehen, aber das ist ein bisschen humoristisch darzustellen. Und das ist zwar in manchen Szenen echt witzig, wie er das Auto dann auch dann in die Luft jagt, ihre Lizenz ist abgelaufen, bla bla bla. Alles okay, legitim, Daseinsberechtigung. Aber man hätte das wie im wir sagen, es ist ein Remake, es ist kein Remake, es ist eine Neuinterpretation von Judge Dredd. Und das ist super dargestellt. Da ist mich das ganze Thema bierernst, wie die Zukunft ist. Und so kann man sich da auch hineinversetzen.
Und was ich nur wesentlich entscheidender finde, ist es kompromissloser.
Genau.
Allein schon vom Härtegrad her. Ich meine, Sylvester Stallones Judge Dredd war FSK 12. Der Carl Urban Dredd ist mit FSK 18 beziehungsweise keiner Jugendfreigabe versehen. Und da geht's übelst zur Sache. Ja. Und genau das war es, glaube ich, was die Leute
sehen wollten.
Gerade die Leute, die die Comics kennen und lieben.
Habe ich sogar noch 2, 3 zu Hause.
Kann ich zum Beispiel jetzt von mir nicht behaupten, ich habe Comics nie wirklich gelesen. Gut, außer vielleicht mal so, wie heißen sie, Geistergeschichten oder die Mickey-Maus-Heftchen, Fix und Foxy, keine Ahnung. Das sind halt also die Comics, die wir gelesen haben. Aber wirklich so in dieser Manga und wirklich diese Hardliner-Comic-Szene war ich nie anzutreffen. Aber Stallone ist ja grundsätzlich auch ein Befürworter von Fortsetzungen. Und er sagt selber, er findet es 10-mal schwieriger, das Interesse an so einem gezeigten Thema aufrecht zu erhalten und das Ganze dann vielleicht sogar nochmal weiterzuentwickeln. Und das war für ihn schon immer die Herausforderung. Deswegen gab es ja gerade von Rocky 2, 3 zahlreiche Fortsetzungen, weil er selber gesagt hat, die Leute lieben diese Figur und wir nehmen uns aber als Ansporn raus, das Ganze interessant zu halten. Und man merkt schon, Teil 2, da hat er noch einen richtigen Einfluss drauf gehabt und Teil 3 und 4, da hat er dann schon gegen, wie wir es mit Judge Dredd gerade eben hatten, schon eher mit Comicbuchartigen Bösewichten zu tun. Und das hat den Film aber gut getan, weil das nämlich damals genau den Zeitgeist getroffen hat. Ja. Und deswegen war ja Rambo 2 und Rambo 3 so erfolgreich, weil die nämlich genau in die amerikanischen Traumata auch reingeschlagen haben. Teil 2 mit dem Vietnamkrieg und Teil 3 mit Russland, der ewig böse Feind inzwischen der ganzen Welt, aber damals speziell von Amerika. Ja. Aber viele, die kennen ja Sylvester Stallone nicht nur als Darsteller, Drehbuchautor, sondern ebenfalls als Regisseur. Und was aber viele nicht wissen, ist, dass er 1983 Regie geführt hat im Film, was war's?
Saturday Night Fever mit einem John Travolta sogar. Das ist die Fortsetzung von
Staying Alive.
Ja, nein, andersrum. Wir haben es genau falsch gesagt. Der Film Saturday Night Fever war das Original und er hat die Fortsetzung Staying Alive mit John Travolta dann gemacht.
Er hat ja im Jahre 1983 mit Rambo 2 und Rocky 4 gleich 2
ikonische Filme.
Der 3 kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres gedreht.
Ja.
Und ich glaube, das ging damals sogar auch ins Guinness-Buch der Rekorde ein.
Okay.
Aber nicht nur die Tatsache, sondern Rambo 3, na 2, 2 oder 3, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ging sogar ins Guinness-Buch der Rekorde ein für die meisten Filmtode in einem einzigen Film.
Zur damaligen Zeit, ja.
Genau, zur damaligen Zeit. Das ist ja heute, ist das ja obsolet, also diese...
Das ist in den Movies ja schon, da wird mehr CGI getötet als...
Ja, also da ist ja im Bodycount, ich weiß nicht, wie viele es damals bei Rambo waren, ist ja heutzutage, boom, da schaust du dir nur mal die Eröffnungssequenz von Herr der Ringe an und hast schon hunderte von Leichen. Aber gehen wir nochmal ein bisschen so aufs Privatleben von ihm ein. Also Sylvester Stallone war insgesamt 3-mal verheiratet. 1974 bis 1985 hatte er die erste Ehe mit Sasha Chuck, heißt sie, glaube ich, wie man es ausspricht. Und aus dieser Ehe gingen die Söhne Sage Stallone und Sergio Stallone hervor. Dazu bleibt erwähnenswert, dass sein Sohn Sergio, glaube ich, eine geistige Behinderung hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, ob es geistig oder körperlich ist. Aber dieser war zu sehen als neugeborenes Baby in Rocky 2. Und Sage Stallone, der in Rocky 5 einen Auftritt hatte und dann im Stallone-Thriller Daylight. Und da kam dann im Jahre 2012 eine der schwersten Zeiten auf Sylvester Stallone zu, denn sein Sohn Sage ist im Jahre 2012 verstorben. Und ich glaube, das hat ihn bis heute gebrochen. Also Stallone gilt ja grundsätzlich als sehr, zumindest in seinen Filmen, als sehr starker, widerstandsfähiger Charakterdarsteller. Aber ich glaube, davon erholt sich kein Vater oder keine Mutter, wenn das Kind vor einem stirbt.
Ja.
Und das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit für Sylvester Stallone. Und ich glaube, es hat bis heute auch in seinen Filmen immer und immer wieder Spiegelungen davon. Von 1985 bis 1987 war er dann mit dem Model Brigitte Nielsen verheiratet, die er sogar in Rocky 4 optisch hat glänzen lassen als Ehefrau von Dolph Lundgren als Ivan Drago. Und ich glaube, da kam es dann damals auch zu einem gewissen Bruch zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, weil Brigitte Nielsen, ich glaube, nach eigener Aussage sogar die beiden gegeneinander ausgespielt hat. Und dann Ehe Nummer 3 wurde 1997 geschlossen zwischen Stallone und dem Model Jennifer Flavin. Und aus dieser Ehe gingen die drei Töchter hervor. Die eine ist selber Schauspielerin geworden. Die war in, wie hieß er, 40 Meters Down, Teil 2, in dieser Höhle mit diesen Haifischen, diesen Albino-Haifischen.
Ah, ja.
Der war noch ganz unterhaltsam. Und die weitere Tochter ist gerade derzeit mit ihm vor der Kamera für Tulsa King. Spielt sie nämlich die Barkeeperin. Das sind alles Top-Mädels, also rein vom Optischen her. Gibt's nichts zu sagen, aber ganz ehrlich, wenn du einen, sag ich mal, Schwiegervater wie Sylvester Stallone in Betracht ziehen müsstest, ich glaube, da lässt du dir nichts, aber auch wirklich gar nichts zu Schulden kommen. Der bricht dir sofort die Beine. Und im Jahre 2022 hat Ehefrau Jennifer die Scheidung eingereicht, weil sie Sylvester Stallone beschuldigt hatte, er hätte finanzielle oder Güter aus dem gemeinsamen Vermögen rausgenommen und verschwendet. Und ja, da gab es dann so eine ganz kleine Schlammschlacht, weswegen Sylvester Stallone dieses Tattoo, was er von seiner Ehefrau am Oberarm hatte, mit seinem Hund hat überstechen lassen. Das war ganz witzig, weil da gibt es diese ganz lustigen Bilder vorher und nachher. Und da siehst du, vorher, da zierte wirklich das Gesicht von Jennifer den Oberarm von Sylvester Stallone. Und dann hat er es umstechen lassen zu, ich glaube, wie hieß der Hund? Butkus. Und das sieht halt einfach schon ugly aus. Beziehungsweise, wenn du dir überlegst, was das für eine Demütigung sein muss. Zuerst bist du auf dem Oberarm und wirst dann mit dem Gesicht vom Hund überstochen. Ich glaube, dass das auch so eine ganz kleine Demütigung ist. Aber im September 2022 wurde bekannt, dass sich das Paar wieder versöhnt hat. Und seitdem läuft es wieder richtig gut zwischen denen. Ja, ich meine, manchmal brauchst du wirklich auch so eine emotionale Klatsche, um wirklich zu wissen, scheiße, ich habe ja doch ganz was Besonderes am Start. Aber das geht in alle Richtungen. Ob das jetzt deine Kinder sind, deine Ehefrau, dein Ehemann, selbst die Freunde, die du teilweise selbstverständlich erachtest. Ja. Erst wenn du die, glaube ich, mal so am Verlieren bist oder wirklich verloren hast, dann weißt du, was du eigentlich wirklich hattest. Das war beim Sylvester Stallone genau das Gleiche und das spricht er auch in seiner Doku an. Dass das Filme machen, wenn du dann gleichzeitig Regie führst, Drehbuch schreibst, Hauptdarsteller bist, dass das 24 Stunden in Anspruch nimmt. Ja, und dann kannst du dich nicht mehr auf deine Familie konzentrieren. Und heute, sagt er selber, rückblickend, wüsste er nicht, ob er wirklich diese ganzen Filme gemacht hätte, wenn er nicht bei seiner Familie hätte sein können. Oder stattdessen bei seiner Familie hätte sein können. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so dieser Tod, den du da sterben musst. Also entweder machst du Karriere, verdienst viel Geld, dass deine Familie ausgesorgt hat, dass die sich um nichts mehr Sorgen machen müssen, oder du lässt es bleiben, lamentierst dich halt einfach so durchs Leben, ja, drehst jeden Cent fünfmal um, aber du hast halt das Familienglück.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, ja.
Und ich meine, er sagt ja selber, die Familie, die ist was Wahres, was Reelles. Also deswegen war es ja auch, weswegen er Rocky 5 gedreht hat. Weil nämlich Rocky, ähnlich wie er, plötzlich vor dieser Entscheidung steht, wieder ganz an den Anfang zurückzugehen. Und er sich selber auch die Frage gestellt hat, könnte ich es nochmal aus der Gosse nach oben schaffen? Wäre ich nochmal bereit dazu? Ja, und deswegen war ja Rocky auch so eine Herzensangelegenheit von ihm, zumindest der fünfte Teil, weil er eben auch gesagt hat, Rocky muss aus diesem Licht raus, aus diesem ganzen Glamour und diesem Scheinwerferlicht, wieder zurück in die Gosse von da, wo er herkommt. Und er sagt selber, ohne Familie würde er gar nichts mehr schaffen. Und deswegen wird er, wenn er über Familie redet, auch sehr, sehr emotional und auch reumütig, weil er einfach sagt, er hat Jahre der Kindheit und des Familiendaseins verpasst, weil er Filme gedreht hat, die nie existiert haben, also Geschichten, die nie existiert haben. Und hat aber seine eigene Geschichte auf der Strecke gelassen.
Leider.
Also das war jetzt so das Einzige, was ich jetzt noch größtenteils über sein Privatleben erwähnen könnte. Gehen wir mal auf die Filme ein. Also wir haben ja schon über die maßgeblichen Filme gesprochen, wie Rocky, Fist etc. Aber wir hatten ja auch einen Film, mit dem ja nicht nur Sylvester Stallone bekannt wurde oder bekannt war zum damaligen Zeitpunkt, sondern Rutger Hauer bekannt wurde, nämlich 1981 Nachtfalken. Kannst du dich noch an Nachtfalken erinnern?
Lange nicht mehr gesehen, aber ja.
Ursprünglich war ja das Drehbuch zu Nachtfalken der dritte Teil zum Gene Hackman-Film French Connection. Also es hätte French Connection 3 sein wollen. Dadurch, dass aber Gene Hackman nicht mitspielen wollte, hat sich also das Ganze für Sylvester Stallone angeboten. Und der Newcomer Rutger Hauer wollte damit hat damit seine Hollywood-Karriere
eingeläutet
und musste dafür aber einiges an Sylvester Stallones Ego-Allüren aushalten. Also Gerüchten zufolge war es tatsächlich so, dass Sylvester Stallone sich von Rutger Hauer hat angegriffen gefühlt, weil er gemeint hat, er würde ihm die Show stehlen und deswegen hat er das damals, wohlgemerkt laut Gerüchten, veranlasst, dass dieses Kabel, was Rutger Hauer in der Enderschießungsszene zurückzieht, dass das so eingestellt wurde, dass der Ruck so extrem war, dass sich Rutger Hauer tatsächlich auch am Rücken verletzt hat. Und das ist schon eine scheiß Assi-Aktion.
Ja.
Was aber auch noch zu erwähnen ist, dass Sylvester Stallone da im Schneideraum auch einiges mitzureden hatte und deswegen etliche Szenen mit Rutger Hauer hat rausschneiden lassen. Aber nachdem ja Sylvester Stallone nicht, sag ich mal, Herr über dieses ganze Projekt war, sondern das entscheidende Studio Universal, die wollten einen relativ schnellen Action-Thriller haben, weswegen sie gesagt haben, es fallen auch einige Charakterszenen raus. Also das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die habe ich so vorher auch nicht im Überblick gehabt. Und dann kam ja 1982 Rocky Teil 3. 1982 war dann der von uns schon erwähnte Startschuss für die komplette Rambo-Reihe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rambo ist einer meiner Lieblingscharaktere von Sylvester Stallone. Du hast ja schon gesagt, ja.
Sie ist nicht unter meinen Top 5. Sei es Rambo, sei es auch Esther. Die ist mir jetzt nicht mehr mal ein. Rocky.
Ja, okay.
Da finde ich einfach Filme, da hat er viel ikonische Rollen, sympathischer gespielt. 89 mit beiden Filmen, Lock Up, Überleben ist alles. Oder Tango und Cash, auch von einem von unseren Podcasts.
Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also da habe ich jetzt noch einen kleinen Fun Fact rausgezogen. Zu einem 1986 erschienenen Film, nämlich...
Lass mich raten, City Cobra.
Ja, genau, City Cobra. Dann sag du uns doch den Fun Fact.
Fällt mir gerade nicht ein.
Aber gut, dann kläre ich euch mal auf. Denn es sollte 1986 Sylvester Stallone die Hauptrolle in Beverly Hills Cop spielen.
Hat es aber abgelehnt.
Nee, er hat es nicht abgelehnt. Er hätte es schon gemacht. Aber er wollte derart starke Veränderungen am Drehbuch vornehmen, dass das Studio gesagt hat, kommt überhaupt nicht in Frage, bist raus aus dem Projekt. Wir kennen die Geschichte.
Eddie Murphy
übernahm sehr gerne und Gott sei Dank. Also ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn Sylvester Stallone die Rolle übernommen hätte.
Das wäre ein Action-Blockbuster durch gewesen.
Wahrscheinlich. Aber er wollte dennoch einen Cop-Thriller machen und hat sich dann für die City Cobra entschieden. Und das ist auch ein richtig geiler Film.
Ja.
Also ich meine, allein schon dieser eiskalte Einzelgänger-Cop. Im Film heißt er Cobretti, deswegen die City Cobra. Und er fährt ja auch ein Auto, wo, glaube ich, auch Cobra heißt. Und das macht der super geil. Also auch da hat er schon mit damaliger, war sie dann schon seine Ehefrau oder hat er erst da kennengelernt? Brigitte Nielsen. Und wer den Film kennt, der weiß, dass es ein sehr harter, düsterer Actionfilm ist. Der hatte auch mit einiger Zensur bei uns in Deutschland zu kämpfen.
Ja.
Er war stellenweise indiziert. Und nur für gewisse oder unter gewissen Auflagen, wenn das und das und das rausgeschnitten wird, konnte man den damals wirklich noch verkaufen. Andernfalls jetzt die Neuprüfung, Gott sei Dank, mit einer regulären FSK 18, auch für die ungeschnittene Fassung, durchgewunken. Ja, und weiter ging es dann mit Rambo 3, aber 1989 gab es dann also noch Lock Up. Und da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn die Besonderheit zu Lock Up war, dass der Film sich ganze 3 Nominierungen für die Goldene Himbeere hat einheimsen lassen. Und das ist sozusagen der Anti-Oscar. Also die Goldene
Himbeere. Auch schon mal erwähnt, ja.
Genau, die Goldene Himbeere gibt es für die schlechtesten darstellerischen Leistungen oder auch Filme. Und was noch zu erwähnen wäre, was aber richtig krass ins Gewicht fällt, ist, dass der Film zum allerersten Mal in einem richtigen Gefängnis gedreht wurde. Also alle Gefängnisinsassen, die du in Lock Up siehst, sind keine Komparsen oder Statisten, sondern das sind tatsächliche Gewaltverbrecher, die dort einsitzen.
Gewaltverbrecher, aber die nur hinter Gittern sind. Die, wo frei rumlaufen, doch, habe ich nachgelesen, sind wirkliche Komparsen, die draußen rumlaufen. Die, wo hinter Gitter sitzen, sind Insassen.
Okay, weil ich das nämlich so mitbekommen habe damals mit einem...
Ist auf der Blu-ray drauf. Das ist der Interview dem Gefängnis... Direktor.
Okay, weil ich das nämlich so mitbekommen habe damals, dass das eben eine echte Herausforderung war, ebenfalls für Leib und Leben, weil das wirklich alles Gefängnisinsassen waren.
Aber die nur hinter Gittern waren.
Ah, okay.
Also was ja im echten Gefängnis ja auch so, also in diesem echten Gefängnis ja dann war. Aber sie hatten halt Angst, dass die halt dann übergriffig werden könnten.
Ah, okay. Dann gab es 1989 den von uns schon bearbeiteten Tango und Cash. Und jetzt haben wir gerade noch haben wir gerade noch herausgefunden, dass Kurt Russell nicht die erste Wahl war für Tango und Cash.
Haben wir schon im Podcast erwähnt.
Nee. Auch
haben
wir. Wer war denn nämlich die erste Wahl?
Es waren mehrere. Es war Robert Redford, es war sogar Bruce Willis dafür im Gespräch und es war noch, wie heißt er?
Also ich habe jetzt nachgelesen noch Patrick Swayze.
Ja, genau. Die drei waren's.
Okay.
Aber Robert Redford war das Erste. Bruce Willis hat auch abgesagt, weil er und Sylvester Stallone waren bis zum Schluss oder sind bis jetzt nie beste Freunde gewesen. Und Patrick Swayze hat es abgelehnt, weil ihm das Drehbuch nicht gefallen hat.
Ja, okay. Also ganz ehrlich, die Entscheidung, wie es letzten Endes ausgegangen ist, ist, glaube ich, somit die beste, die man sich hat vorstellen können, dass Kurt Russell und Sylvester Stallone Seite an Seite gegen das Verbrechen kämpfen. Mit so viel Action und Humor,
ja.
Besser ging es wirklich nicht. Ja, und 1992 ging es dann mit einem weiteren Flop in die nächste Runde, nämlich Stopp oder meine Mami schießt, haben wir gerade schon kurz erwähnt. Aber auch da gibt es wieder Besonderheiten, denn wir hatten den Action-Regisseur Roger Spottiswoode auf dem Regiestuhl und wer den Produzentenposten übernahm, kannst du uns wahrscheinlich sagen, nämlich... Ghostbuster-Legende?
Ivan Reitman, sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch.
Ivan Reitman, also das sind ja schon teils ganz, ganz gute
Voraussetzungen.
Grundvoraussetzungen, die dieser Film mitgebracht hat. Aber leider Gottes bei Kritikern und Kinopublikum
sehr verschmäht gewesen.
Sehr verschmäht, mit ganzen 3 goldenen Himbeeren wieder mal abgestraft. Sagte sogar Sylvester Stallone, dass der Film, ich glaube, sein schlechtester in seiner ganzen Filmkarriere war.
tat ihn halt weh aufgrund der großen Erfolge aus den 80ern einfach. Und er hat halt seit Oscar vom Regen in die Traufe, wie wir vorhin schon erwähnt haben, bis in den 2000ern nur Flops eigentlich abgeliefert.
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen...
Oder es sind halt Flops geworden, so muss man es eher sagen. Es sind keine Flops abgeliefert, sondern es sind halt Flops leider an den Kinokassen, weil die Leute eigentlich was anders sehen wollten zur damaligen Zeit.
Ja, also er hat halt, Gottes, den Zeitgeist nicht mehr so hundertprozentig getroffen. Aber ich meine, ich weiß nicht, warum er selber sagt, er ist der schlechteste Film seiner Karriere. Also ich würde dann schon eher A Night at Kitty and Studs als seinen schlechtesten Film bezeichnen. Aber ich meine, es ist so unglaublich viel Gutes an diesem Film zu finden. Die Chemie zwischen Sylvester Stallone und Estelle Getty, die seine Mutter spielt, und dem kleinen Hündchen, ist ja auch unglaublich geil. Also ich weiß nicht, was Leute an...
Wie sie die Waffe kaufen möchte.
Mega.
Und dann auf der Straße. Und der, und das macht $500.
Ich meine, das sind alles solche Sachen, die Leute haben das so verschmäht und ich kann es nicht verstehen. Also ich kann zum Beispiel, klar, Geschmäcker, wie jedes Mal erwähnt, sind verschieden.
Oder wie mit der Polizei, also mit seiner Freundin, mit der... Lieutenant? Nein, doch, sie ist Lieutenant, glaube ich, oder also auf jeden Fall seine Vorgesetzte und er das Hündchen von der Mutter dabei hat und es ihr in die Hand drückt, wieder wegnimmt und der Hund immer nur diese
immer nur dieses super. Knurren. Also ja. Ich finde es, ich sage, das ist ein rundweg guter Film. Ja. Ja, vor allem, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist gerade jetzt selber auch als Familienmensch, dass den auch Familien zusammen anschauen können. Ja. Also es ist kein Action-Knüller wie City Cobra oder Rambo, wo man sagt, das ist bloß für ein älteres Publikum, sondern du kannst dich auch tatsächlich mal
mit deinem Kind
davor setzen, weil das einfach lustig ist.
Ja.
Sicher hat er auch seine Action-Momente, vielleicht auch den einen oder anderen sehr humanen Gewaltakt. Klar, aber wer kriegt nicht irgendwie mal eine Faust verpasst oder wird in sehr unblutiger Art und Weise erschossen? Ja. Oder kriegt zumindest nur eine Kugel ab. Aber man kann es so und so
die
darstellen.
Die Bratpfanne, bong.
Ja, und deswegen sage ich ja, ich glaube, da war damals, was auch sehr, sehr stark.
Du merkst die Handschrift, wo wir gerade offline gesagt haben, die Handschrift von Ivan Reitman, egal welche Filme er gemacht hat.
Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass die Gewaltdarstellungen in der Zeichentrickserie Tom und Jerry da weitaus mehr im Fokus standen.
Ja.
Was ja für selbst Kleinkinder wesentlich mehr zu Gewaltausübung animiert haben könnte, als, sag ich mal, eine Estelle Getty, die diesem riesen Rocker die Bratpfanne drüber bolzt.
Ja.
Ebenfalls 1993 war Cliffhanger, nur die Starken überleben. Zudem haben wir jetzt vor wenigen Podcast-Folgen einen separaten, eigenen Podcast gemacht. Wer mehr darüber erfahren möchte, hört einfach nochmal rein. Da erfahrt ihr alles Wissenswerte und Lohnenswerte über Sylvester Stallone in Cliffhanger.
Auch im gleichen Jahr kam der Science-Fiction-Kopffilm Demolition Man.
Und was gibt es darüber Interessantes zu berichten? Denn das habe ich vorher auch nicht gewusst. Man hatte statt Sylvester Stallone und Wesley Snipes in den Hauptrollen ursprünglich zwei gänzlich andere Darsteller im Auge, nämlich
Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme.
Okay, und dass es die beiden nicht geworden sind, lag eigentlich nur an der Tatsache, dass Jean-Claude Van Damme nicht den Bösewicht spielen wollte, vorschlug, man sollte die Rollen tauschen und damit war aber Steven Seagal nicht zufrieden, also sprangen beide von diesem Projekt ab und Stallone hatte dann die Rolle des Helden inne und man hat dann kurzerhand Wesley Snipes als Bösewicht engagieren können. Auch wenn ursprünglich Sylvester Stallone Jackie Chan als Gegenspieler haben wollte. Der lehnte allerdings ab, weil er der Meinung war, dass das asiatische Publikum nicht damit zufrieden sein würde, dass man einen Bösewicht hat, der vorher nur Heldenrollen verkörpert hat. Leider Gottes war auch hier im Schneideraum einiges los, denn der Cutter Stuart Baird, der ebenfalls auch bei Tango und Cash die Schere ansetzte, hat einiges von dem Film rausgenommen und die erste produzierte Schnittfassung lief über 2 Stunden. Um den Film aber auf ein kinotaugliches Maß runterzuschneiden, fiel einiges an Action, Gewalt und Dialogszenen der Schere zum Opfer. Was auch noch bemerkenswert ist, dass es 2, sag ich mal, Schnittfassungen gegeben hat, nämlich einmal für den amerikanischen Raum, da hieß es nämlich, wir gehen zu Taco Bell. Und das siehst du in 2, 3 kleinen Einstellungen in der deutschen Fassung, wo Pizza Hut das eigentliche Restaurant ist. Weil in Deutschland war Taco Bell nicht bekannt, eher dann Pizza Hut, auch zum damaligen Zeitpunkt. Und man hat dann ganz kurzerhand digital das Pizza Hut-Logo über das Taco Bell-Logo drüber gesetzt, hat es aber an einigen Stellen verpasst. Und da gibt es dann diese Szene, wo er Sylvester Stallone aus diesem Restaurant rausgeht, weil diese Untergrundbanditen den Lebensmitteltransporter überfallen. Und da siehst du an manchen Einstellungen, siehst du dann noch dieses Taco Bell-Logo an der Autotür beziehungsweise dann am Schaufenster. Das ist ganz, ganz witzig. Leute, wenn ihr mal wieder Demolition Man anschaut, könnt ihr darauf achten, ob ihr das Taco Bell-Logo am Restaurant findet. Ja, und so ziehen die Jahre des Filmeschaffens durch. Es waren zwischendrin, gab es dann noch Get Carter, wie wir erwähnt hatten, Copland, etc., etc. Ich würde jetzt allerdings gleich einen Riesensprung machen aufs Jahr 2010. Das ist auch schon wieder ewig lange her, wenn man so zurückdenkt. Denn da hat Sylvester Stallone gesagt, er möchte mal so dieses ganze Ensemble, was es damals in den 80ern und 90er Jahren zu Action-Ruhm gebracht hat, möchte er unter Dach und Fach bringen, in einem Film vereinen. Und so hat er dann mit The Expendables so das Sammelsurium an Action-Legenden versammelt und ja, vor die Kamera gebracht. Und da waren dann ein riesen Star-Aufgebot, also Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren, Jason Statham, Terry Crews, Randy Couchner, Arnold Schwarzenegger. Und das war ja bloß der erste Teil. Und er war mega genial. Du hast mir gerade gesagt, du kannst Expendables nicht viel abgewinnen.
Nee, ich finde, die Story ist zwar gut umgesetzt, aber es ist was, wo ich mir einfach nicht bis heute grün werde mit diesem Film. Das ist was, Geschmackssache. Das ist ein Film, man kann ihn anschauen, legitim, berührt mich nicht, muss ich nicht nochmal.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich war es ein absolutes Action-Highlight. Und es ging mit The Expendables 2 Back for War im Jahr 2012 in die nächste Runde und er hat sogar nochmal mehr Leute und mehr Action draufgepackt, nämlich Jean-Claude Van Damme ist zusätzlich mit dabei und als Bösewicht hat er echt eine gute Figur abgeliefert. 2014, zwei Jahre später kam dann Expendables 3. Der hat dann, finde ich persönlich, aber schon einiges an Qualität liegen lassen.
Ist aber noch im Verhältnis zum vierten Teil.
Ja, also du sagst es, im Vergleich zum vierten Teil ist selbst der dritte Teil noch Oscar-verdächtig. Teil 3 war ja schon reine Grütze, weil man den statt auf ein härteres R-Rating konzipiert hat, also einen Film für Erwachsene, hat man geschaut, dass man den auf ein PG-13, also einen Film, wo auch Jugendliche anschauen können, runterkonzipiert hat. Da war, finde ich persönlich, das größte Augenmerk lag da auf Mel Gibson und in einer kleinen Nebenrolle Harrison Ford.
Ja.
Und natürlich wieder Arnold Schwarzenegger. Aber der Rest, das kannst du so derart in die Tonne kloppen, das hat keinem mehr gefallen. Also es ging auch im Jahr 2012 nicht wirklich berauschend weiter mit Shootout, keine Gnade.
Nie gesehen.
Er war unterhaltsam, aber auch im Trailer siehst du schon, die Dialoge sind ganz, ganz schlecht geschrieben. Da war vielleicht Jason Momoa als Gegenspieler richtig gut anzusehen. Und dann kam aber 2013 die große Abrechnung mit seinem großen Kontrahenten zum allerersten Mal einer richtig langen Spielfilmvariante.
Escape Plan, ja.
Escape Plan. Auch einer von 3 oder 4 Filmen, die das Ganze dann noch nach sich zog.
Aber fand ich aber, Entschuldigung,
ja?
2 vom alten Schlag mit Robert De Niro viel witziger. Tut mir leid, das wird ein witziger Film, wo ich dann sage, wo einfach diese ikonische Rolle eigentlich von Rocky geältet ist, zwar nicht Rocky spielt, na, 2 alte Boxer, die noch eine offene Rechnung haben. Der Einzige, der da wirklich auf den Sack geht, das ist der Kevin Hart, der in diese Promoter-Rolle viel zu intensiv, will ich nicht sagen, aber ja, in reinpasst, finde ich.
Da ist die Intention, war ja Sylvester Stallone in seiner Rolle als Rocky und Robert De Niro in seiner Rolle aus Wie ein wilder Stier zu kombinieren, was genau wäre, wenn die beiden Kontrahenten gewesen wären und dann aber im hohen Alter nochmal gegeneinander antreten müssen.
Und das ist aber wirklich witzig, mit Charme, voll erzählt.
Vor allem, wir haben jetzt noch nicht dieses Alter erreicht, wie die beiden im Film oder im realen Leben, aber man kann das so richtig nachvollziehen.
Ja. Die haben sich auf ihren Boxkampf damals vorbereitet. Da hat einer gewonnen. Dann gab es aber nie eine Revanche. Damit haben sie eine offene Rechnung.
Ja, was ich aber meine ist, die haben mit dem zu kämpfen, schon lange zu kämpfen, was bei uns gerade so einsetzt. körperliche Gebrechen. Die Sehstärke lässt nach, die Reaktionsfähigkeit lässt nach, die Geschwindigkeit lässt nach, die körperliche Belastbarkeit sinkt alles. Und das macht den Film aus meiner Sicht raus so emotional und verständlich für einen selber.
Das ist zum Beispiel ein Film, den ich feiere, statt zum Beispiel Expendables. Weil einfach in die Tiefe einfach reingeht. Es ist nicht nur so ein actiongeladener, ja. Für mich ist Expendables ein actiongeladener, sage ich, der Film. Mehr ist es nicht.
Natürlich, aber mehr wollte er ja auch nie sein.
Ich weiß, aber...
Und du darfst ja, sag ich mal, so eine...
Somit ist der Zwei vom alten Schlag ist viel herzzerreißender und emotionaler, wo ich mir gerne dann zwei, dreimal mich im Jahr davor park und mit dem Film genieße.
Also das stimmt schon definitiv.
Weil er auf einer Reise dich einfach mitnimmt.
Das auf jeden Fall. Und da kann die Expendables auf keinem Auge mithalten, weder der erste noch bis zum vierten.
Und das ist genauso wie bei Stopp, wenn man schießt, genau das gleiche.
Nur ich habe es einfach gefeiert, dieses Zusammentreffen von all diesen Action-Legenden.
Das ist toll.
Und was sogar noch ein richtiges Highlight in jedem Expendables-Film ist, dass man den im Film erfundenen Figuren die echten, sag ich mal, Leiden und Problemchen der Darsteller angedichtet hat. So haben sie zum Beispiel, ich glaube, es war im dritten Teil, wo Wesley Snipes mit dabei war, haben sie zu Beginn Wesley Snipes aus einer Gefangenschaft befreit.
Aber im Zug, ja.
Genau, und dann fragen sie ihn, ja, weswegen bist du eingesessen? Und er schaut ihn an und meint, wegen Steuerhinterziehung. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, als Wesley Snipes wirklich im Gefängnis verbracht hat, wegen Steuerhinterziehung. Und noch eine kleine Besonderheit in der Expendables-Reihe ist, dass Sylvester Stallone alle Darsteller mal rangezogen hat, mit denen er früher zusammengearbeitet hat. Umso tragischer fand ich, dass Kurt Russell sich nicht dafür hergegeben hat, weil mit dem hat er auch zusammengearbeitet. Aber sonst...
War er nicht zur damaligen Zeit beschäftigt?
Das weiß ich jetzt gerade so nicht, aber er hat sich...
Nicht herabgelassen.
Ja, nicht herabgelassen, aber er hat sich dafür nie gefunden. Ne? Aber sonst alle...
Das haben wir schon alle erwähnt. Ja.
Das war einfach sensationell. Ja, dann gab es im Jahr 2019 noch John Rambo, Last Blood. Der war auch nochmal richtig gut.
Der Herr der gerade ist halt hier extrem, ja.
Und ansonsten...
Ganze Creed-Reihe.
Ja, Creed. Ich habe sie mir... Du wirst lachen, dadurch, dass sie jetzt auf Netflix gerade zur Verfügung stehen, habe ich mir die ganzen Creeds angeguckt.
Ich habe mir den zweiten jetzt zum ersten Mal angeguckt. Den dritten, da gibt es ja noch einen, gibt's einen dritten?
Nein. Ja, doch, Creed 3. Den kannst du aber getrost in die Tonne kloppen.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe den zweiten gesehen mit Dolph Lundgren. Ne? Das ist der,
genau, wo Adonis Creed, der Sohn von Apollo Creed, gegen den Sohn von Ivan Drago antreten muss. Und da war es auch nochmal eine richtig emotionale Geschichte, weil der Sohn von Apollo Creed muss gegen den Sohn des, ich kann es ja nicht anders sagen, des Totschlägers seines Vaters antreten muss.
Ja.
Und da hat ja Sylvester Stallone auch nochmal die Rolle des Rocky Balboa übernommen, der dann den jungen Adonis trainiert und hat ja dann mit im Film mit Dolph Lundgren als Ivan Drago ebenfalls nochmal ein Zusammentreffen. Und das war für mich als jemand, der den Rocky 4 gesehen hat, ebenfalls nochmal so eine kleine Revue von damals. Und das war eine ganz gute Weitererzählung von dieser Geschichte. Aber Creed 3, den kannst du, finde ich, persönlich komplett in die Tonne treten, weil Sylvester Stallone kommt nicht ein einziges Mal vor. Es geht nur darum, dass Adonis Creed das gleiche durchmacht wie Sylvester Stallone in Rocky 5. Er wird von seinem Schützling verraten.
Okay.
Ja, also...
Nichts Besonderes.
Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir einen Creed-Film anschaue oder einen Rocky oder, ich möchte Sylvester Stallone sehen, weil das ist was, weswegen ich mich auf die Filme einlasse. Weil so kann ich mir jeden anderen x-beliebigen Boxerfilm genauso antun. Und deswegen hat bei mir Creed 3 auch nicht mehr funktioniert.
Okay.
Aber das war ja hauptsächlich auch diesem hinter den Kulissen geschuldeten Kampf zwischen Sylvester Stallone und dem damaligen Erfinder von Rocky geschuldet, weil die waren sich nicht mehr einig und es war ein extremer Rechtestreit, wer denn die Rechte an Rocky tatsächlich besitzt. Und in Creed 3 wollte man Rocky ganz anders darstellen, als es Sylvester Stallone machen wollte. Weswegen dann der Rechtestreit so weit ging, dass Sylvester Stallone gesagt hat, wisst ihr was, dann macht ihr das Ganze einfach ohne mich, ich bin raus aus dem Ganzen. Und deswegen ging Creed 3 ohne Sylvester Stallone jemals gezeigt zu haben an die Kinokassen oder ins Rennen, wie man es auch immer sehen mag. Aber er war nichts mehr. Definitiv nicht. Und ich hoffe, da haben die Produzenten und oder auch die Regisseure oder sonst wer auch gesehen, du kannst einen Creed-Film, wo es als Rocky Legacy betitelt wird, kannst du nicht ohne Rocky machen, ohne Sylvester Stallone. Weswegen glaube ich auch ein vierter Teil gar nicht erst jetzt mal in Planung geht.
Hoffentlich.
Ja, und wie schon gesagt, es wurde mit einer unserer längsten Podcasts, aber es gibt ja über Sylvester Stallone eigentlich noch so viel mehr zu berichten. Seine ganze Einstellung, ja, ebenfalls die politische Richtung.
Na gut, aber wir erzählen ja hier nur über Filmgeschichte und
ja, sein privates Leben. Ja, aber es geht um Sylvester Stallone an sich. Und da könntest du, wie schon gesagt, so viel mehr noch erzählen.
Wird aber gleich unsympathisch, weil er Trump-Anhänger ist.
Das kann jeder für sich selber entscheiden.
Natürlich.
Ich meine, ganz am Anfang, da haben wir alle gesagt, ey, der Trump ist mega gut, weil der nämlich schon mal das macht, was jeder Politiker eigentlich sagen sollte. America first, mein Land zuerst. Nur wie er es dann durchgesetzt hat, wie er sich entwickelt hat, ist nicht mehr so gut. Sieht Sylvester Stallone anders, ist nach wie vor Trump-Anhänger. Deswegen sage ich ja, welche politische Richtung Sylvester Stallone einnimmt, das bleibt ihm überlassen. Ich finde es völlig gleich, wen er befürwortet und supportet. Was ich aber weniger gut finden würde, ist, dass er das so macht, wie viele deutsche Stars oder auch amerikanische Stars, die sich dann hinsetzen und hier die großen Moralapostel spielen und sagen, das und das und das und das ist schlecht, ihr müsst es so machen, wie wir das wollen. Eine Whoopi Goldberg zum Beispiel, ein Mark Ruffalo, die haben sich bei mir so derart ins Ausgespielt, weil die sich hinstellen und sagen, scheiß auf das, scheiß auf das, scheiß auf das, meine Meinung ist wichtig. Ne? Und das macht Sylvester Stallone eben nicht. Der stellt sich nicht hin und sagt, ihr müsst Trump wählen, weil ich den auch toll finde.
Ja.
Das ist gut, aber wer mehr erfahren möchte über Sylvester Stallone, der schaut sich die Doku auf Netflix an. Die ist leider Gottes ein bisschen weniger informativ als die, die ich damals auf Kabel 1 gesehen habe, aber trotzdem noch sehr, sehr
informativ
und inspirierend, weil er nämlich sehr weit in seine Vergangenheit zurückgeht bis heute und er aus einem 80 Jahre andauernden Leben an Informationen, Rückschlägen, Erfolgen schöpfen kann und den Leuten Inspiration mitgibt. Und ich glaube, wenn wir alle nur ein Zehntel oder auch nur ein Hundertstel so fokussiert wären wie Sylvester Stallone und zielorientiert, ich glaube, wir wären alle die erfolgreichsten Menschen der Stadt. Aber jetzt bringen wir das Ganze zu einem Ende. Ein sehr langer Personal Podcast geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für euch sehr aufschlussreich, hat euch ein bisschen inspiriert, ein paar Sylvester Stallone-Filme mal nochmal rauszukramen oder überhaupt das erste Mal anzuschauen.
Vielleicht haben wir welche erwähnt, die ihr noch nie gekannt hattet.
Das kann natürlich auch sein. Aber wie es nächste Woche weitergeht, womit es nächste Woche weitergeht,
seid gespannt.
Wenn es dann wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bis dahin.
Servus. Ciao.